Gott gehört unser Lob. Das ist genau das, worum es geht. Wir befinden uns ja in einer neuen Predigtreihe, die letzten Sonntag begonnen hat. Was glaubst du, wer du bist? Identität, Identitätssuche in einer sich wandelnden Welt. Wozu Identität? So lautet das Thema des 14. Mannheimer Ethik-Symposiums, was letzten Samstag stattfand. Also ihr seht, unsere Predigtreihe ist top aktuell. Das ist ein Thema, was hin und her diskutiert wird. Und psychische Erkrankungen, Unsicherheit, Ängstlichkeit, Intoleranz, Krieg, Zerfall von Staaten, das alles hat etwas mit Identität zu tun. Und der Begriff Identität kommt natürlich aus dem Lateinischen. Idem, gleich derselbe oder dasselbe. Kann man diese Größe lesen bis hinten? Ja, ne? Ich will jetzt niemanden zu nahe treten. Okay. Heute wird oft auch gesagt, statt Identität Selbstkonzept. Wer das vielleicht häufiger hört. Es ist nicht so einfach zu definieren, aber mal ganz einfach gesprochen ist Identität die Überzeugung des Menschen, derselbe oder dieselbe Person zu bleiben. Und sie definiert eine Person als einmalig und unverwechselbar und enthält zwei Komponenten, nämlich die Person, für die man sich selbst hält, das ist Selbstwahrnehmung, und die Person, für die einen die anderen halten, Fremdwahrnehmung. Das ist manchmal sehr nah zusammen, manchmal auch völlig weit voneinander entfernt. Und es gibt Menschen, die sind völlig resistent, sich vielleicht darauf einzulassen, und da ist das eine die Selbstwahrnehmung und das andere ist weit entfernt, ist die Fremdwahrnehmung. Und eine dritte Komponente, die dazu kommt, das deutet so ein bisschen an, dass das auch eine Entwicklung ist. Wie möchte ich werden und wie glaube ich zu werden? Und wie möchten andere mich haben und welche Erwartungshaltung haben sie an mich? In diesem Konflikt stehen wir genau genommen unser ganzes Leben lang, Identitätsfindung. Eine der Vortragenden bei diesem Symposium, Professor Dr. Sabine Herperz von der Uniklinik für Psychiatrie in Heidelberg, die sagt Folgendes: Menschen, die kein positives Selbstbild haben, also deren Selbstwertgefühl und Selbstverständnis weniger robust sind, fühlen sich schnell durch andere entwertet und kritisiert. Sie sind verletzlicher und bekommen daher eher psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Diese Menschen sind natürlich sehr stark beeinträchtigt im Alltag, was sich sowohl auf das Zusammenleben, auf das zwischenmenschliche Zusammenleben, als auch die eigene Identität auswirkt. Selbstbild und Selbstverständnis sind also für die seelische Gesundheit jedes Menschen entscheidend. Wer mit sich selbst im Reinen ist, hat es natürlich auch ein bisschen einfacher, mit seinen Mitmenschen auszukommen. Mit einer angeknacksten Identität sieht das schon ein bisschen schwieriger aus. Ich mache das mal gerade ein bisschen hoch. Meine Brille reicht nicht mehr. Ah, ja, jetzt sehe ich auch, was hier steht. Super. Die Identitätsfindung fängt natürlich im Elternhaus an. Da werden die Grundlagen gelegt. Indem die Eltern angemessen auf die Signale der Kinder antworten und so zu einer gesunden Bildung des Selbst beitragen. Aber Identitätsfindung ist natürlich ein lebenslanger Prozess. Also ich nenne nur ein paar Stichworte. Anerkennung der Geschlechterrolle, Ablösung vom Elternhaus, Auseinandersetzung mit den Werten und Traditionen, mit denen man konfrontiert wird, religiösen und politischen Ideen, Berufsfindung, eventuell Gründung einer Familie, Verantwortung in der Gesellschaft. Durch diese ganzen Phasen hindurch wird natürlich Identität sich immer irgendwie entwickeln. Und das Thema heute, das lautet, werde die Person, die Gott in dir sieht. Und im Zuge der Ausführung jetzt verwende ich viele Gedanken und Zitate aus zwei sehr interessanten Büchern, die ich euch nenne, damit ich das nicht immer zwischendurch extra sagen muss. Also das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, was sich sowieso jeder vorstellen kann. Das ist einmal Neues Leben, neue Identität von Dr. Neil T. Anderson, amerikanischer Theologe, und ein Buch mit einem sehr interessanten Titel, Löwenherz, von Leo Bigger, dem Gründer der ICF-Gemeinden in Zürich. Und natürlich die Bibel, aber diese Stellen, die zeige ich euch natürlich immer weiß auf schwarz, dass ihr das mitlesen könnt. Und andere Zitate aus der Bibel, die nenne ich nur, die müsst ihr dann prüfen, ob das auch alles stimmt, weil ihr seid ja auch gefordert heute. An dieser Stelle bete ich jetzt noch. Ich danke dir, Jesus, dass wir dein Wort haben, dass wir da so viel lernen können über uns, über dich, dass wir da finden können, was es heißt, eine neue Identität zu bekommen. Und danke auch für die viele interessante und nützliche Literatur, die es gibt, um einfach noch mehr zu lernen über uns selbst und wie wir ticken. Und das soll uns näher an dich heranführen. Und so bitte ich dich um Gnade jetzt zum Reden und zu den Ausführungen, die du mir so aufs Herz gelegt hast, dass ich das gut verständlich rüberbringen kann, und bitte um Gnade zum Hören. Amen. Letzten Sonntag haben wir ja noch gelernt, der Normalzustand des menschlichen Herzens ist, seine Identität auf etwas anderes zu bauen als auf Gott. Wenn aber ein Mensch sich entscheidet, Christ zu werden, und das, finde ich, ist die beste Entscheidung, die er treffen kann, dann ist er mit Christus verbunden und er wird von Gott nicht mehr verurteilt, sondern ist in Jesus neu geworden. Er hat eine neue Identität in Jesus bekommen. Jetzt die Frage, ist diese neue Identität nun bestimmt durch das, was wir tun, oder ist mein Tun durch die Identität vorherbestimmt, die ich habe? In Jesus sind wir in der Lage, Gott persönlich zu kennen und ihn immer besser kennenzulernen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und unsere Beziehung zu Gott ist daher der Eckpfeiler unserer Identität, also die Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Die wahre christliche Identität beruht also nicht darauf, was wir tun, was wir besitzen, welche Titel wir haben, welche exponierte Stellung vielleicht wir in der Gemeinde haben, sondern sie beruht darauf, wer wir in Christus sind. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Aber wer sind wir denn nun in Christus? Wir haben einmal den Heiligen Geist und sind geistlich neugeborene Kinder Gottes. Wir haben eine neue Natur bekommen. Neue Schöpfung sind wir, heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17. Wir sind also göttliche Meisterwerke. Wir sind Kinder des Lichts, wir sind Bürger des Himmels und wir sind Heilige. Das ist der Titel, der ganz häufig im Neuen Testament zu finden ist, wenn es um die Identität von Christen geht. Und das sind wir nicht durch harte Arbeit und durch Anstrengung. Nein, wir sind Heilige durch Berufung. Das schreibt Paulus an die Korinther in seinem ersten Brief in Vers 2. Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus, Jesus, die berufenen Heiligen. Und wenn man andere Briefe liest, Epheser, Kolosser, Philipper, dann wird man immer im ersten Kapitel, in den ersten beiden Versen, so eine Aussage finden, wie den Heiligen oder allen Heiligen in Christus Jesus unseren Gruß. Also ihr seid Heilige, wenn ihr mit Gott verbunden seid durch Christus. Wir haben also Anteil an dem wahren Heiligen, an Jesus, und sind deshalb in Christus geheiligt, was ja so viel heißt wie abgesondert und zu Gott gehörig. Jetzt sagen viele Christen aber häufig, wir sind aus Gnade gerettete Sünder, was ja erstmal stimmt. Was sind wir aber nun wirklich, nachdem wir gerettet wurden? Sind wir Sünder oder Heilige? Es ist klar, dass es hier natürlich sehr starke Verfechter für das eine und für das andere gibt. Und die haben auch alle Argumente und biblische. Ich schlage mich auf die Seite derer, die sagen, wir sind Heilige in Jesus. Denn Paulus schreibt in seinen Briefen ja nicht an die geliebten, begnadigten Sünder der Gemeinde in Ephesus, sondern an die Heiligen. Also nehme ich das mal an, er betont also unsere neue Stellung, die wir als Kinder Gottes haben. Was tut ein Sünder? Ein Sünder sündigt, weil er eben ein Sünder ist. So wie ein Trinker, der alkoholabhängig ist, Alkohol trinkt und gar nicht anders kann, als Alkohol zu trinken. Der kann es nicht lassen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich zu meinem Sohn sage, du bist ein Lügner, weil du mich angelogen hast. Ist er dann wirklich ein Lügner? Ich sage das ja oft so leichtfertig, oder wir sagen das oft so leichtfertig. Wir legen jemanden fest, indem wir eine Aussage über ihn treffen. Du bist das und das. In meinem ersten Zorn. Aber meine ich das auch so? Das hieße doch, du kannst gar nicht anders als lügen. Du bist durch und durch ein Lügner. Wollte ich das aber wirklich sagen zu ihm? Ist das die Identität meines Sohnes? Ich bin der Meinung, sie ist es nicht. Nur weil es vorkommt, dass er einmal lügt. Oder vielleicht auch zweimal. Warum weisen wir uns nicht als der oder als die aus, die wir wirklich sind? Als Heilige, die hin und wieder sündigen, wenn sie der Versuchung nachgeben. Aber sie müssen es nicht tun. Wir sind nämlich durch Christus vom Gesetz der Sünde befreit. Und da lest, könnt ihr das jetzt noch gut lesen? Ja, genau, da ist es nämlich sehr klein. Gut. Im Römerbrief, wieder Paulus. Römer 8, Vers 4 bis 5. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige Natur unser Leben. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Und Vers 12, darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihrem Verlangen folgen. Das heißt, wir sind eine neue Schöpfung. Nochmal zur Erinnerung, nicht was wir tun bestimmt, wer wir sind, sondern wer wir sind, bestimmt, was wir tun. Wollen wir das glauben, was Gott über uns gesagt hat? Oder vertrauen wir lieber unserem eigenen Urteil? Oder womöglich noch dem, was alle möglichen Leute in unser Leben so hineinsprechen? Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach mit der Identität, wenn ich euch diese Punkte einfach jetzt so vorstelle und sage, ja, was sind wir und was tun wir? Da bewegen wir uns praktisch zwischen diesen Fronten. Es heißt aber in der Konsequenz, es ist gar nicht nötig, dass ich versuche, jemand anderer zu werden, als ich selbst bin. Das ist ja auch wieder entspannend, wenn ich mein Leben lang versuche, etwas zu sein, was ich nicht bin. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass jeder von uns Gaben und Talente hat. Dann gilt es doch, diese zu identifizieren, wenn wir sie nicht schon längst kennen. Sie zu kultivieren, was ja bedeutet, sie nutzbar zu machen, sie zu verschönern, sie zu vervollkommnen, in sie zu investieren, sie zu schätzen und zu genießen. Also man könnte hier natürlich jetzt noch anführen, da gehe ich aber nicht drauf ein, die Geistesgaben, die wir ja noch dazu bekommen. Aber das lasse ich mal ganz außen vor, das ist ein extra Thema. Ich gehe jetzt immer nur von dem aus, was Gott schon in uns hineingelegt hat. Den hatten wir jetzt gerade. Am Ende wird Gott uns nämlich nicht fragen, warum hast du nicht das Leben eines anderen geführt? Es geht um dich und um mich. Du bist du. Epheser 2, Vers 10, da heißt es, wenn ihr da dieses HFA da hinten lest und euch fragt, was das wohl soll, das heißt Hoffnung für alle Bibel, da sagt Gott nämlich einen interessanten Satz, den man in den anderen Übersetzungen nicht findet. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Also, Gott hat schon längst was aus uns gemacht. Hast du Gott schon einmal dafür gedankt, wie er dich gemacht hat? Ja, habe ich doch gerade gehört. Ja, super. Genau, das ist unbedingt wichtig für jeden von uns, dafür zu danken, was er und wie er uns gemacht hat. Und jetzt führe ich noch ein paar Verse ein aus Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich schon, als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen, alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Hast du Gott schon mal für deine Eltern gedankt? Sagen jetzt auch so viele ja. Ja, super. Lerne, wie auch immer du das anstellst, deine Art, wie Gott dich geschaffen hat, zu umarmen. Freunde dich damit an, wie Gott dich gemacht hat. Und auch damit, ja, welche Eltern er dir gegeben hat, die dich ins Leben gebracht haben. Gott hat sich offensichtlich auch dabei was gedacht, in welche Familie du geboren wurdest. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, nee, das geht mir jetzt ein Stück zu weit. Mein Vater war ein ganz schlechtes Vorbild für mich und meine Mutter, die hat immer meinen Bruder oder meine Schwester vorgezogen, die hat mich nicht richtig geliebt. Für die kann ich nicht danken, das geht zu weit. Aber wir sollten uns überwinden, das dennoch zu tun. Ich war vor 2 Wochen mit Claudia am dänischen Nordseestrand, also nicht nur am Strand, aber da oft am Strand, und habe mich in den Tagen des Urlaubs so ein bisschen auch schon mit dem Predigtthema beschäftigt. Und irgendwann sagt Claudia zu mir, welche besonderen Eigenschaften fallen dir ein, die seit deiner Kindheit typisch für dich sind? Hatte sie gerade in einem Buch gelesen. Und ich musste so einen Moment überlegen, welche besonderen Eigenschaften, die in meiner Kindheit, und ich muss ja auch schon ganz viele Jahrzehnte zurückdenken. Und im Laufe der Tage bei meinen Strandwanderungen und Radtouren, da fiel mir dann schon so einiges ein. Ich hatte als Kind immer schon den Drang, von zu Hause wegzuwollen, Neues zu entdecken und kennenzulernen, Dinge zu analysieren, sehr beharrlich an Themen dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Typische Eigenschaften, die mich genau genommen mein ganzes Leben hindurch begleiten. Das habe ich dann mal so zurück überlegt, von Schule über Studium, Beruf, Familie, Gemeinde. Und irgendwann als 17-Jähriger hatte ich mich entschieden, Christ zu werden und habe letztlich auch diese speziellen Eigenschaften, die haben letztlich dazu geführt, auch meinen Beruf zu finden, den ich dann jetzt ausübe seit vielen Jahren. Und ich dachte, oh, das ist ja genial, hat ja alles irgendwie einen Sinn, was da so passiert ist und was Gott mir mitgegeben hat. Und aus meinem Elternhaus, besonders durch meine Mutter, habe ich auch noch eine große Portion Bescheidenheit mitbekommen. Habe ich mir also auch nicht mal gar nicht selbst erarbeitet. Das ist auch ein Geschenk. Und diese und andere Eigenschaften machen meine geniale Persönlichkeit aus. So viel zu Bescheidenheit. An dieser Stelle bitte ich euch mal, einen kurzen Moment nachzudenken. Denkt mal nach, welche Eigenschaften es gibt, die seit eurer Kindheit typisch für euch sind. Wer was zu schreiben hat, macht sich vielleicht eine kleine Notiz. Oder denkt mal ein bisschen intensiv nach und dann behaltet ihr das auch. Und im Lauf der Woche überlegt das mal hin und her und achtet mal drauf, was euch dabei auffällt. Jetzt schweige ich einen Moment und ihr denkt mal einen Moment. Welche Eigenschaften typisch für euch seit eurer Kindheit? So, ich hoffe, dass jedem irgendwie etwas eingefallen ist und ihr da mal wirklich neugierig geworden seid, da weiterzudenken und dran zu bleiben und zu gucken. Wenn ich nämlich geistlich wachsen will als Christ, dann muss ich nicht eine völlig andere Persönlichkeit werden. Das, was Gott in mich hineingelegt hat, das nimmt er ja nicht einfach weg, nur weil ich jetzt dann mich entschieden habe, mit ihm eine Verbindung einzugehen, sondern das wird gewissermaßen umgeformt und wird unter anderen Vorzeichen wieder zum Einsatz gebracht. Da gibt es ein interessantes Beispiel aus der Bibel, wieder der Apostel Paulus. Als er nämlich noch Saulus hieß, vor seiner Begegnung mit Jesus, war er ein hochintelligenter, leidenschaftlicher, eifernder Hitzkopf, der Menschen verfolgte und sie umbringen ließ. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde und hatte seine Freude daran. Nachdem er, als er dann schließlich Paulus hieß, nachdem er sich zu Jesus bekehrt hatte, war er ein hochintelligenter, leidenschaftlicher, eifernder Hitzkopf, der Menschen diente, indem er sie zu Jesus führte. Gott hat nicht plötzlich eine ganz andere Person aus ihm gemacht. Er hat wohl Gaben in ihn hineingelegt, die dann zu seiner Verherrlichung angewendet wurden, aber er war der Paulus, der alte Hitzkopf oder dann gereifte Hitzkopf oder verwandelte Hitzkopf. Gott hat etwas aus uns gemacht. Das heißt doch so viel wie, du bist eine besondere Persönlichkeit. Heute würde man vielleicht sagen, du bist eine krasse Nummer. Oder was würde man in der jungen Sprache noch besser vielleicht sagen? Habt ihr eine Idee? Außer krasse Nummer oder, ja, geil würde man natürlich erstmal sagen, das ist klar. Okay, das sage ich jetzt nicht, habe ich nicht gesagt. Gut, Gott hat schon längst, oder anders gefragt, wir wollen ja oft selbst etwas aus uns machen. Oder unsere Eltern wollen etwas aus uns machen. Meine Mutter wollte immer was völlig anderes, was ich mal werden sollte. Und ich habe mich da total in eine ganz andere Richtung entschieden. Gott hat schon längst etwas aus uns gemacht, das wir nur noch werden müssen. Sei die Person, die du bist, werde identisch mit dem, der du in Jesus Christus schon bist. Es gibt einen interessanten Spruch des alten Kirchenvaters Augustinus, der sagt, der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Vom Kopf her wissen wir das natürlich alle, dass Gott mich wunderbar gemacht hat, dass er mich einzigartig gemacht hat, dass Gott keinen Fehler macht. Aber unser Gefühl, bestätigt uns unser Gefühl das auch? Oder fühlen wir uns nicht manchmal als jemand, der nur kritisiert wird und nie etwas richtig macht, der ein Spielball ist der Menschen, denen sie sich zuwerfen, solange es ihnen Spaß macht? Und wenn sie dann keinen Spaß mehr dran haben, dann werden wir plötzlich links liegen gelassen. Oder fühlst du dich als ein winziger Tropfen, der sich im riesigen Meer der Menschheit auflöst und völlig bedeutungslos ist? Fühlst du dich als ein Blatt, das vom Wind hin und her, ziellos hin und her getrieben wird? Oder fühlst du dich als ein leeres Blatt, auf das andere Mächte dein Leben schreiben? Unsere Gefühle spielen eine sehr wichtige Rolle, aber oft lügen sie. Fakt ist, du bist im Bild Gottes geschaffen, das sagt die Bibel, und er hat dich einzigartig geschaffen. Aber warum fällt es uns so schwer, uns auch so einzigartig zu fühlen? Es gibt natürlich eine ganz einfache Antwort, weil wir, seitdem wir uns für Jesus Christus entschieden haben, in einem beständigen Kampf stehen. Unser Herz, unsere Gedanken befinden sich zwischen den Fronten zweier Löwen. Da ist der eine Löwe, Jesus Christus, der uns entgegenbrüllt, du bist die Nummer eins. In Offenbarung 5, Vers 5 heißt es, einer hat gesiegt, er kam, um das Buch zu öffnen. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, Jesus. Der andere Löwe ist der Satan, von dem es heißt, in 1. Petrus 5, Vers 8, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der brüllt auch, nur er ist ein Lügner. Von Anfang an heißt es in der Bibel. Du und die Nummer eins, da habe ich so meine Zweifel. Schau dich an, du Versager. Ich glaube, du bist eher die Null. Das ist das, was er uns einflüstert. Und jeder hat das vielleicht auch schon mal gehört, wenn man dann anfängt mit Selbstzweifeln. Wenn Menschen sich entscheiden, eine ganze Sache mit Jesus zu machen, dann ist der Feind auf dem Plan. Der Teufel wird alles tun, uns in Versuchung zu führen, zu Fall zu bringen, um unser geistliches Wachstum zu verhindern. Es ist eine Realität, dass der Gegenspieler Jesu, Satan, da ist, um uns zu versuchen. Aber es ist auch eine Realität, dass seine Macht begrenzt ist, weil er besiegt ist durch Jesu Tod und Auferstehung. Er ist ein besiegter Löwe. Und das ist die Chance, die wir haben. Er ist besiegt. Es hat entscheidenden Einfluss auf unser Leben, auf dein Leben, wie du dich siehst und wie du über dich fühlst, weil unsere Wahrnehmung manchmal getrübt ist. Es gibt dazu eine interessante Geschichte aus dem afghanisch-persischen Raum. die vielleicht dem einen oder anderen schon mal irgendwann über den Weg gelaufen ist. Es war einmal ein Löwe, der in der Wüste lebte, in einer Wüste, die ständig vom Wind durchweht war. Deshalb war das Wasser in den Wasserlöchern, aus denen er normalerweise trank, niemals ruhig und glatt. Der Wind kräuselte die Oberfläche und nichts spiegelte sich in dem Wasser. Eines Tages wanderte der Löwe in einen Wald, wo er jagte und spielte, bis er sich ziemlich müde und durstig fühlte. Auf der Suche nach Wasser kam er zu einem Teich mit dem kühlsten, verlockendsten und angenehmsten Wasser, das man sich überhaupt vorstellen kann. Der Löwe näherte sich dem Teich und steckte seinen Schädel übers Wasser, um zu trinken. Plötzlich sah er jedoch sein eigenes Spiegelbild und dachte, es sei ein anderer Löwe. Mist, sagte er zu sich, das Wasser gehört wohl einem anderen Löwen. Ich sollte vorsichtig sein. Er zog sich zurück, aber der Durst trieb ihn wieder zum Wasser und abermals sah er den Kopf eines furchtserregenden Löwen, der ihn von der Wasseroberfläche her anstarrte. Dieses Mal hoffte unser Löwe, er könne den anderen Löwen verjagen und riss sein Maul auf, um furchterregend zu brüllen. Aber als er gerade seine Zähne fletschte, riss natürlich auch der andere Löwe sein Maul auf. Und der gefährliche Anblick erschreckte unseren Löwen. Und immer wieder zog er sich zurück, näherte sich dem Teich und immer wieder machte er dieselbe Erfahrung. Nachdem einige Zeit vergangen war, wurde er aber so durstig und verzweifelt, dass er zu sich selber sagte, Löwe hin, Löwe her, ich werde jetzt von diesem Wasser trinken. Und wahrlich, sobald er sein Gesicht in das Wasser tauchte, war der andere Löwe auch schon verschwunden. Und die Moral von der Geschichte, die ich jetzt einmal von ableite, sieh dich so, wie Gott dich sieht. Wag den Schritt, hab den Mut, dich vor den Spiegel zu stellen und dich so anzuschauen, wie du wirklich bist. Lass dich nicht durch deinen Alltag, durch die viele Geschäftigkeit, durch die Verpflichtungen, die Termine, durch all das, was so jeden Tag auf uns einprasselt, ablenken. Der Alltag, der uns oft ein falsches Bild von uns selbst vermittelt. Und dann freu dich darüber, was du im Spiegel siehst. Freu dich über deine Ecken und Kanten, die du hast. Sie machen dich nämlich einzigartig. Es sind die Ecken und Kanten, die das Leben abrunden. Und denk dran, Gott hat dich einzigartig gemacht, du bist eine neue Kreatur in Jesus. Auf Dauer kann natürlich kein Mensch sich ganz anders verhalten, als er sich selbst wahrnimmt. Wenn wir uns nicht als Kinder Gottes betrachten, können wir auch nicht als Kinder des Höchsten, als Kinder Gottes leben. Wer bin ich? Ich schreibe nur mal ein paar Begriffe auf. Die Bibelstellen dazu nenne ich euch jetzt nicht, die müsst ihr selbst rausfinden. Ja, vielleicht verrate ich es auch. Das ist alles nachzulesen in einem der Bücher, die ich genannt habe vorhin, Neues Leben, neue Identität. Da gibt es eine Riesenliste, die ich euch nicht hinschreiben kann, weil der Platz nicht reicht. Wer wir wirklich sind, das ist faszinierend, was der da alles aufgelistet hat. Alles biblisch begründet, könnt ihr alles genau überprüfen, ob das auch stimmt, was ich jetzt hier hinschreibe. Wir sind also einmal Licht. Ich bin Kind Gottes. Erwählt. Und berufen. Neue Kreatur, neue Schöpfung. Ich vorhin schon mal zitiert. Ich bin versöhnt mit Gott. Heilig und gerecht. Gott neu geboren. Ich bin, was ich bin. Ich habe nie gedacht, dass das in der Bibel stehen würde, aber das steht so da, zumindest in einer Übersetzung. Ich bin, was ich bin, 1. Korintherbrief. Ich dachte so, nur mal als Anregung, ihr könnt euch ja mal so eine Liste machen, macht euch mal die Arbeit und listet euch mal auf, wer ihr alles seid und werdet staunen, wer ihr alles seid. Also das ist echt genial. Und aus dem abzuleiten, komme ich immer mehr zu der Überzeugung, wir sind in Christus Heilige und nicht Sünder. Obwohl wir sündigen, aber wir sind nicht verpflichtet dazu. Wir müssen das nicht. Ich finde das eine enorme Herausforderung. Also vielleicht hilft uns das oder hilft dem einen oder anderen, das, sich das mal aufzuschreiben und darüber mal Gedanken zu machen und vielleicht mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und ich habe noch eine Übung für euch, die ihr zu Hause mal machen könnt. Vielleicht gehörst du nämlich auch zu den Leuten, denen niemand ein nettes Wort schreibt oder ein Kompliment macht. Dann schreib dir doch einfach mal selbst einen netten Brief. Klingt ein bisschen albern. Aber warum nicht einmal aufschreiben, was du an dir magst? Jetzt könnte jemand natürlich die Hand heben und sagen, Jürgen hat letzte Woche gepredigt, Demut, das geht gar nicht. Ich finde schon, also ich widerspreche ihm da nicht, aber ich finde schon, es ist eine Möglichkeit, mal zu sagen, ich schreibe mir mal meine Stärken auf. Mach mir mal eine Liste, meine Stärken. Dann mache ich eine Liste, meine Erfolge und eine Liste, die guten Sachen, die ich für andere getan habe. Und wir Menschen sind ja oft so drauf, dass wir lieber eine Liste machen und schreiben unsere ganzen Schwächen auf und sagen, okay, ich muss an meinen Schwächen arbeiten und sind dann ihr Leben lang damit beschäftigt, ihre Schwächen auszumerzen und da besser zu werden und versäumen, all das Gute, was sie schon längst haben, zu nutzen, zu schätzen und zu genießen. Und ich wurde gestern Abend noch erinnert, also von mir selbst wurde ich erinnert, dass ich in der Zeit meines Berufslebens, man sagt ja immer so Berufsleben, aber man hat ja nur ein Leben, aber der Beruf ist ja ein Teil des Lebens, da hatte ich vielfach Phasen, in denen ich so das Gefühl hatte, eigentlich ist das völlig egal, was ich hier mache, das interessiert überhaupt keinen. Ich war immer der Meinung, ich mache hier eine gute Arbeit, ich tue etwas für die Firma, dass die vorankommt, habe gute Ideen und arbeite nachhaltig im Firmeninteresse und über lange Strecken ist dann manchmal so das Gefühl da, und wen interessiert's? Und wenn die dich morgen rausschmeißen, keiner kräht dir nach. Und ich habe das in den letzten Jahren jetzt verstärkt wieder neu, dass solche Gedanken mich dann ereilen. Und man könnte natürlich dann sagen, ja, ich bin auch ein armer Tropf, das interessiert alles überhaupt keinen. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich kann aber auch sagen, ich schreibe mir das mal auf. Und ich habe das tatsächlich gemacht. Ich glaube, das erste Mal vor 17 Jahren habe ich mich hingesetzt und habe mal alles aufgeschrieben, was ich da so mache. Und wo ich der Meinung sein konnte, Mensch, das ist doch richtig gut für diese Firma. Und keiner von diesen Ignoranten nimmt das überhaupt wahr. Das habe ich da nicht hingeschrieben, aber ich habe das alles aufgeschrieben, hatte nachher ein paar DIN A4 Seiten, die habe ich aber jetzt keinem, es geht ja nicht da anzugeben und zu sagen, ja, ich bin ein toller Hecht, da ist ja die Bescheidenheit, die mir geschenkt wurde, vor, die verhindert das. Und aber es ist einfach, und das ist das, was mir klar geworden ist, es ist einfach nicht die Verantwortung der anderen Leute, mich zu ermutigen, zu motivieren, mich bei Laune zu halten, so sehr wir uns das auch wünschen. Und sogar dazu in der Bibel aufgefordert werden. Wir werden ja aufgefordert, uns gegenseitig zu ermutigen und dazu beizutragen, dass der andere eben raus vielleicht kommt aus dem Sumpf, wenn er da drin steckt und dass wir uns gegenseitig da helfen. Da werden wir aufgefordert und es wäre auch wirklich gut, wenn wir das immer mehr tun. Aber im Grunde ist es deine eigene Verantwortung, dich aufzubauen. Das habe ich dann im Beruf, habe ich das also ganz schnell gemerkt und das geht auch gar nicht anders. Ich muss mir selbst sagen, das ist gut, was ich jetzt hier mache und das bringt das und das. Und das bringt uns voran. Und selbst wenn da x Leute sagen, das ist alles, was ich tue. Und die Ermutigung kommt von innen, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Lerne dich zu lieben, deine Persönlichkeit, wie du bist. Wenn du dich nämlich nicht selbst liebst, kannst du auch andere nicht lieben. Das gehört einfach dazu. Wir haben letzten Sonntag etwas sehr Interessantes auch über Demut gelernt. Und das bringt mich dahin zu sagen, dass es kein Zeichen von Demut ist, anderen Komplimente zu machen und sich selbst gleichzeitig für völlig unbedeutend und unbegabt zu halten. Wenn wir dann in Ehrfurcht die anderen anschauen oder ihnen zuschauen und beobachten und denken, ah, wie kann die toll singen? Oder wie kann der so super reden und argumentieren? Oder sie ist so kreativ. Oh, der ist so diszipliniert. Das möchte ich auch gerne. Sie sieht so gut aus. Und ich bin ein armer Tropf. Mein Leben ist so bedeutungslos. Ich bewege nichts. Ich habe keine gute Arbeitsstelle und niemand mag mich. Es gibt nichts Positives in meinem kümmerlichen Leben. Und man wird, wenn man das möchte, man wird genug Argumente dafür finden, dass man sich auch so fühlen kann. Weil es gibt immer Leute, die dir genau das spiegeln. Aber warum sollten wir die sein, die uns das selbst auch noch so spiegeln? Lass das die anderen mal tun, aber uns selbst darauf besinnen, wer wir sind. Also ich finde, das ist nicht demütig. Ehrfurchtsvoll die anderen anzuschauen, na, du bist ja so toll, aber ich bin ja so ein ganz bedeutungsloser Mensch. Die Wahrheit ist, jeder von uns kann mindestens etwas sehr gut. Schau nicht neidisch auf all das, was die anderen toll können, sondern guck doch einfach mal auf das, was du gut kannst und was Gott dir schon geschenkt hast. Und wenn du das jetzt anders siehst, dann bist du immer noch auf der Suche nach deinem großen Talent. Gib nicht auf, es herauszufinden. Also herauszufinden, was Gott schon lange in dich hineingelegt hat. Nimm dich als die Person wahr, die du in Jesus schon bist. Die also Gott real in dir schon sieht. Und du wirst handeln und leben wie diese Person, nämlich als ein Meisterwerk Gottes. Ich bin auf diesen, ihr kennt ja alle, was das ist, darauf bin ich gekommen, weil ich gelesen habe, dass der berühmte Bildhauer, wohl der berühmteste Künstler Italiens, Michelangelo, mal immer wieder gefragt wurde, wie er es bloß schaffe, aus einem so groben Marmorblock einen so wunderbaren Löwen zu hauen. Und seine ganz einfache Antwort war, ganz einfach, ich nehme mir einen Meißel und haue alles weg, was nicht nach Löwe aussieht. Amen. Finde ich eine geniale Antwort. Eine sehr weise Antwort von dem Michelangelo. Denn ich bin überzeugt davon, der hat den Marmorblock bekommen und hat schon den Löwen in ihm gesehen. Obwohl es ein quadratischer oder sonst irgendwie grober Marmorblock war. Vielleicht sind jetzt Menschen hier unter uns, die sagen, Identität, ich habe mich da wohl auch schon mit beschäftigt, aber eine neue Identität in Jesus zu haben, das könnte ich für mich jetzt nicht sagen. Eine Verbindung zu Gott zu haben durch Jesus, dann wollen wir wie fast jeden Sonntag auch heute die Möglichkeit geben für jemanden, der das für sich sagen kann, ich habe eine Verbindung zu Gott durch Jesus, die Möglichkeit geben, das heute festzumachen. Also ihr müsst da nichts Besonderes tun, sondern wir sprechen gemeinsam ein Gebet. Und wer jetzt von euch sagt, ja, das will ich für mich festmachen, das habe ich noch nicht getroffen, diese Entscheidung. Der kann das vielleicht durch Handzeichen eben kurz zeigen, dann würden wir das zusammen beten. Ist da jemand, der sagt, ich kann für mich nicht sagen, dass ich eine neue Identität in Jesus habe? Und wenn jemand sagt, okay, das ist zwar so, aber das will ich jetzt hier, ich will mich hier jetzt nicht outen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja eine von den Möglichkeiten. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Das kann man auch für sich allein zu Hause machen. Das kann man auch machen, indem man zu jemandem hingeht und sagt, Mensch, du bist so ein Christ, der Kontakt mit Gott hat, der in Verbindung mit Gott ist. Dann möchte ich das mit dir jetzt festmachen. Diese Möglichkeit besteht auch. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Ihr könnt auch nachher hinten in der Welcome Lounge da Leute ansprechen oder uns hier als Älteste und Seelsorger. Und wenn jetzt jemand unter euch ist, der sagt, ich weiß, dass ich eine neue Identität in Jesus Christus habe, aber ich habe so das Empfinden, meine Identität ist ganz schön angeknackst. durch das, was vielleicht aus das eine oder andere, was ich gesagt habe, ausgelöst wurde und sagt, ich will da aber rangehen und will, dass vielleicht meine Selbstwahrnehmung, mein Selbstbild immer mehr mit der Fremdwahrnehmung in Übereinstimmung kommt. Dass ich der Mensch, der ich bin, dass ich als solcher auch von den Menschen erkannt werde und so auch jeder mich sehen kann, dann möchten wir auch gerne anbieten, wenn da jemand Bedarf hat, Gespräche zu führen oder Hilfe sucht, vielleicht an so einer Thematik irgendwie zu arbeiten, dann kommt doch gerne auf uns zu, sprecht das meinetwegen auch hinten in der Welcome Lounge nachher an oder sprecht jemand von uns an. Und ja, jetzt bete ich noch und verschwinde dann von der Bühne und gebe ab. Ja, steht doch schon mal auf. Jesus, ich danke dir, dass es wirklich möglich ist, ein neuer Mensch zu werden. Dass wir durch dich die Möglichkeit haben, Verbindung zum Vater zu bekommen, weil du den Weg zum Vater freigemacht hast, du bist gestorben und bist auferstanden und wir können neues Leben in dir haben. Dafür danke ich dir. Und dass du bereitstehst, um uns anzunehmen, so wie wir zu dir kommen. Wir sind, wie wir sind, und du hast schon längst etwas in uns hineingelegt und möchtest, dass das identisch wird mit dem, dass das zu dem wird und sichtbar wird, was du dir für uns vorgestellt hast, dass wir so werden, wie du uns schon längst siehst. Und darum bitte ich um deinen Segen, dass du uns dabei hilfst. Amen.